Jesus, hab Dank, dass wir feiern dürfen und dass wir ja, hier als Geschwister miteinander feiern dürfen. Ohne Furcht, ohne Bedrängung, ohne irgendwelche, ohne Angst, dass irgendjemand reinkommt und den Gottesdienst verbietet oder so. Hab Dank dafür. Und Herr, wir bitten dich, dass wir, jeder Einzelne von uns, dieses Privileg nutzt und ja, dass wir nach dir fragen und nach dir suchen. In all dem, was hier vorhin gesagt und was gesungen wird, wir bitten dich, Herr, dass wir offene Ohren haben. Für dich. Amen. Wisst ihr, welcher besondere Feiertag heute ist? Ich hoffe doch, ihr seid... Ich hoffe doch, ihr seid, gut, das wäre ich kleiner. Ich hoffe doch, ihr seid alle vorbereitet und habt zu Hause wenigstens ein bisschen geschmückt. Oder? Hoffe ich doch. Heute ist nämlich der Tag der Nelken. Nee, Tag der Maischips ist heute, sehe ich gerade. Entschuldigung. Der Tag des Puzzles ist heute übrigens auch. Also nur, dass ihr es wisst. Also ich hoffe, ihr habt da irgendwie euch vorbereitet und es ist natürlich auch Bibelsonntag, ne? Das mal ganz nebenbei, das ist übrigens ein ernsthafter Feiertag oder eingeführter Feiertag. Naja, wie auch immer, ich würde euch doch bitten, dass ihr euch gegenseitig zu einem dieser Feiertage beglückwünscht, also zum Bibelsonntag, zum Tag der Nelken, zum Tag der Maischips oder zum Tag des Puzzles. Dreht euch gerne zu eurem Nachbarn und beglückwünscht euch mal und ja. Ich lasse jetzt mal die Umfrage, wie oft der Tag der Maischips genommen wurde. Feiertage sind was Schönes. Feiertage sind nämlich wie, oder beziehungsweise, da steckt eine Einschränkung auch drin, Feiertage sind ein bisschen wie Salz. Zu viel davon ist anstrengend und auch ungenießbar. Aber ohne wäre auch alles fad und irgendwie hätte keinen Geschmack. Zugegeben, es gibt von diesen Tagen, die ich gerade genannt habe, diese besonderen Feiertage, da gibt es jede Menge. Es gibt den Jogginghosen- und den Hosenträgertag und es gibt auch den Tag der Schwertschlucker. Wer den feiern möchte, am 26. Februar ist es soweit, könnt ihr euch darauf vorbereiten. Aber es sind gerade diese Hochzeiten, diese besonderen Zeiten, die unserem Alltag Würze geben, die es besonders machen, unseren Alltag besonders machen. So wie wir das ja gerade an Weihnachten erlebt haben. Die Weihnachten ist natürlich auch ein besonderes Fest, aber da ist schon weit vorher etwas los. Da wird vorbereitet und so weiter. Man beschäftigt sich mit dem, was an Weihnachten passiert. Um Ostern ist das nochmal so. Es gibt auch Feiertage, die nicht so eine lange Vorbereitung haben und trotzdem erinnern wir uns daran, dass da was Besonderes war, was Besonderes passiert ist. Dabei sind Feiertage, wir denken wahrscheinlich positiv an Feiertage, die sind gar nicht automatisch gut. Also Feiertage sind gut, aber nicht automatisch. Feiertage sind dann gut, wenn man mal zur Ruhe kommt. Wenn man mal so überdenkt, was man im Alltag macht, wo man gerade steht. Feiertage sind gut, wenn man Gespräche führen kann, vielleicht, die man sonst nicht führt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber der eine oder andere wird es wahrscheinlich kennen. Man wundert sich, man ist verheiratet, man kann jeden Tag eigentlich miteinander reden und muss es auch. Aber manche Gespräche führt man irgendwie komischerweise auf der Fahrt in den Urlaub. Oder wenn man im Urlaub sitzt und trinkt irgendwie was alkoholfreies. Natürlich, aber was Leckeres. Ja. Feiertage sind schön, wenn man Dinge sieht und erlebt, bei Ausflügen zum Beispiel, die den eigenen Horizont erweitern. Wenn das passiert, und wie gesagt, das passiert nicht automatisch, dann ist ein Feiertag ein guter Tag, ein Tag, wo ich gestärkt und motiviert wieder in den Alltag gehe. Dann kann ich auch den Alltag wieder angehen, wo es Regelmäßigkeit gibt und wo alles so nach und nach passiert und sehr ähnlich ist, von Routinen geprägt ist. Für die Nachfolger von Jesus, für die Jünger, gab es auch solche Hochzeiten. Und um eine ganz besondere von diesen Hochzeiten soll es heute gehen. Einen ganz besonderen Tag. Es war kein Feiertag, aber es war eben ein besonderer Tag. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, die Jünger, die hatten doch immer Feiertag, die hatten da Jesus dabei, die waren doch immer, hatten einen besonderen Tag. Das stimmt, sie hatten viele besondere Tage, aber auch die Jünger hatten in ihrem Jüngerdasein Alltag. Dinge, die, also Zeiten, die sich wie Routine angefühlt haben, wo sich Dinge wiederholt haben. Und es gab auch bei den Jüngern ganz besondere Erlebnisse, die ihnen hängen geblieben sind, die sie dann später aufgeschrieben haben. Und eine davon ist heute unser Predigttext. Und es erleben noch nicht mal alle Jünger, sondern nur drei, nämlich der Petrus, der Jakobus und der Johannes. Ich lese mal vor. Matthäus 17, 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Jesus holt die Jünger aus dem Alltag raus und sagt: Wir machen mal eine Wanderung. Man vermutet, es war der Berg Tabor mit einer Höhe von 588 Metern. Das klingt jetzt erstmal nicht so besonders, aber wer schon mal in den Bergen wandern war, weiß, Höhenmeter sind nicht zu unterschätzen. Ja, da ist man schneller aus der Puste, als man denkt. Und ihr kennt das vielleicht, dass wenn man auf so einen Berg hochkommt, man ist fertig, man hat sich angestrengt, man ist vielleicht stundenlang unterwegs. Und das, was einen entlohnt, ist dieser Blick in die Weite, der Blick in das, was den Berg umgibt. Jetzt haben die Jünger gar keinen Blick für das, was um den Berg herum ist, weil das, was da passiert, so überwältigend ist. Und der eine oder andere hat vielleicht bei dem, was ich vorgelesen habe, auch so ein paar Parallelen zu anderen Bibelstellen gefunden. Sie erleben Mose und Elia, die physisch da waren und mit Jesus ins Gespräch kommen, die mit Jesus reden. Und Petrus ist völlig neben der Spur, es überfordert ihn, was er sieht. Ich meine, das muss man sich nur mal vorstellen, dass der Jesus, mit dem sie unterwegs waren, plötzlich das Gesicht anfängt zu strahlen und die Kleider weiß sind wie Licht. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist überwältigend. Und wahrscheinlich können wir vorstellen, dass er das so ein bisschen so halb im Tran sagt: Hey, lass uns hier. Er fühlt irgendwie, es ist gut und will irgendwie dort bleiben, will gerne diese Situation festhalten, weil sich die Atmosphäre so gut anfühlt. Und dann redet Gott und macht klar: Das ist nicht einfach nur irgendein Jesus, das ist mein Sohn und der soll gehört werden, an dem habe ich Wohlgefallen. Was dort passiert, ist für die Jünger eine Hochzeit, ein Feiertag, den sie nie mehr vergessen. Und du hast vorhin die Frage gestellt: Epiphanias, was hat das, was spielt das eigentlich für eine Rolle? Das ist nämlich der springende Punkt, dass Jesus als Baby geboren wird. Und dieses Baby hat noch gar nichts gemacht. Ich meine, es ist jede Menge Trubel, da kommen Weise aus dem Morgenland und die Hirten und die Engel singen für die Hirten. Und es deutet sich an, da ist schon was Besonderes. Ja, wir wissen jetzt im Nachhinein, Jesus als der Sohn Gottes. Aber auch Jesus war dann, als er unterwegs war, hat er Wunder getan. Es waren besondere Dinge, die er getan hat. Aber Epiphanias soll genau das betonen. An einigen Stellen tut Jesus Dinge, die klar machen, das ist ja nicht einfach irgendein Zimmermann, der einen Zauberstab schwenkt und ein bisschen klug redet. Hier ist jemand Besonderes. Hier haben wir es mit dem Sohn Gottes zu tun. Und erzählt eben die Geschichte dazu, wie Jesus aus Wasser Wein macht. Das ist ein schöpferischer Vorgang. Wer kann denn aus Wasser Wein machen? Niemand. Der Sohn Gottes kann das. Und da gehört die Speisung der 5000 dazu. Wer kann denn Materie vermehren? Wer kann das? Der Sohn des Schöpfers kann das. Und es gehört diese Geschichte dazu. Diese Verherrlichung, diese, im Urtext steht Metamorphose. Jesus hat sich körperlich verändert vor den Jüngern. Und das muss man sich mal klar machen. Petrus hat noch ein paar Tage vorher, hat Jesus gesagt, Leute, ich werde sterben. Ich werde umkommen. Und Petrus, und da merkt man, wie natürlich der Umgang mit Jesus war, dass Petrus ihn beiseite nimmt und sagt, Jesus, hör mal auf, das muss jetzt auch nicht sein. Du musst doch nicht sterben, es läuft doch gerade so gut. Wer will denn jetzt ans Sterben denken? Du gehst doch jetzt nicht weg. Da merkt man, dass das immer wieder mitgeschwungen hat. Dieses, naja, am Ende ist es auch unser Rabbi. Ne? Das ist auch der, der hier rumläuft, der hat dreckige Füße. Seine Klamotten, die waren jetzt auch nicht immer super schneeweiß. Der war halt einfach vom Alltag. Jesus war halt in Galiläa unterwegs. Da macht man sich nun mal dreckig auch. Es war einfach ein Mann, der dort, ein Rabbi natürlich, der mit den Jüngern unterwegs war. Aber es, auch wenn er Wunder getan hat, war immer mal wieder so dieses, naja, es ist am Ende auch ein Mann, der mit uns rumläuft und der gute Sachen, wichtige Sachen sagt. Und an dieser Stelle macht Gott klar, das ist mein Sohn und wir reden hier von einer ganz anderen Dimension, aus der er kommt. Und wenn er sagt, dass er sterben muss, dann sagt er das nicht aus Dummdiedeldei, sondern weil das sein Auftrag ist. Und bei dieser Hochzeit passieren unterschiedliche Dinge. Das Erste, was passiert, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das Erste, was passiert, Jesus wird ermutigt. Braucht Jesus Ermutigung? Braucht Jesus von Gott irgendwie nochmal irgendwie Zustimmung? Ja. Ja, Jesus braucht das. Jesus war ganz Mensch und er ist diesen Weg gegangen und er hat das gesagt, dass er sterben wird. Aber Jesus war angefochten. Er war auch in der Wüste angefochten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Jesus so ein bisschen verklären in unserem Kopf, dass wir uns das so vorstellen, dass Jesus irgendwie, der wird geboren und wie auf so einer Schiene fährt er Richtung Kreuz. Es läuft alles von alleine. Er musste ja sterben, war ja klar. Er stirbt für uns alle. Und der Weg dahin ist klar gezeichnet. Was soll passieren? Aber ich denke, das ist nicht so gewesen. Ich denke, Jesus war als Mensch unterwegs. Jesus betet nächtelang. Warum? Weil er den Beistand Gottes braucht, weil er die Verbindung zu Gott braucht. Jesus wird versucht in der Wüste, weil er Mensch war. Und es gibt viele Theologen, die sich den Kopf darüber zerbrochen haben, was haben Mose und Elia eigentlich mit Jesus besprochen? Mose und Elia, das sind ja nicht irgendwer. Die hatten eine ganz feste und eine ganz bekannte Rolle. Das sind die zwei wichtigsten Vertreter des alten Bundes. Mose als Vertreter und Verkörperung dieses Bundes und des Gesetzes, der selbst gesagt hat, noch zu seinen Lebzeiten, es wird einer nach ihm kommen, es wird ein Prophet kommen, der noch größer ist als er. Und für einen Juden war das eine ganz schöne Ankündigung, weil Mose war, das war der Prophet, der große Prophet. Und Elia, als der Vertreter der Propheten, die dann später kommen. Beide stehen da als Vertreter, die warten und hoffen, dass Jesus seinen Weg geht. Dass es Jesus durchzieht, dass Jesus tatsächlich für die Sünden der Welt stirbt, für die Sünden der Menschen. Mose als Vertreter des Gesetzes weiß ganz genau, dass es niemand schafft, vor Gott gerecht zu werden und durch das Gesetz zu Gott zu kommen. Elia als Vertreter der Propheten wartet darauf, dass sich Gottes Reich endlich erfüllt, was durch so viele Propheten angekündigt wurde. Das Erste, was passiert, ist, dass Jesus ermutigt wird, dass er bestätigt wird in dem, was er getan hat. Dass Gott selbst ihn nochmal bestätigt. Dieser Vers, dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen, den kennt ihr vielleicht, diesen Satz aus der Taufe. Da wurde Jesus schon mal von Gott angesprochen, von Gott bestätigt. Das Zweite, was aber passiert ist, dass die Jünger ermutigt werden. Gott selbst spricht zu den Jüngern und stellt sich zu seinem Sohn. Er redet die Jünger an, die mit Jesus unterwegs sind. Und die in der kommenden Zeit, das ist ja auch das Spannende, ne? Die Epiphanias-Zeit kommt ja vor der Passionszeit, vor der Leidenszeit, vor einer extrem schwierigen Zeit. Jesus war 3 Jahre ungefähr unterwegs. Da war viel durchs Land ziehen, lehren, Menschen heilen, von Dämonen freimachen. Die letzte Zeit war die Leidenszeit, die hart war, die von Angriffen geprägt war. Und Gott bereitet Jesus, seinen Sohn, und die Jünger darauf vor, dass sie in diese Zeit gehen können. Er macht seinen Sohn stark, dass er durch diese Leiden geht, dass er weiß, er ist auf der richtigen Spur. Und er redet zu den Jüngern und sagt und bestätigt, das ist mein Sohn, auf den ihr hört. Es werden komische Dinge passieren, es werden heftige Dinge passieren. Das steht da nicht, aber das bedeutet es im Endeffekt. Es werden Dinge passieren, die euch über den Kopf wachsen. Und das sehen wir an Petrus, der Jesus am Ende verleugnet vor lauter Panik. Aber das ist und bleibt mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Sie hören von höchster Stelle, dieser ungewöhnliche Weg ist richtig. Und interessanterweise sind diese beiden Vertreter, das mal nur noch so am Rande, Mose und Elia, auch zwei, die so Bergerscheinungen hatten. Die meisten von euch wissen das. Mose, der die 10 Gebote auf dem Berg bekommen hat. Elia, der erst mit den Baalspriestern auf einem Berg um die Wette betet und siegreich ist, weil Gott sein Opfer annimmt, aber kurze Zeit später auch schon wieder die Hilfe Gottes braucht, weil er am Boden ist und auch wieder an einem Berg, wieder dem Berg Horeb, dem Berg Gottes, Gott erlebt und zugerüstet wird und ermutigt wird für das, was kommt, für den Alltag, für das, was, für seinen Auftrag, den er dann bekommt. Aber was hat denn das jetzt eigentlich mit uns zu tun? Also ich meine, das ist schön zu hören, das ist gut, dass die diese Erfahrung gemacht haben, das ist schön. Die Passionszeit ist jetzt aber vorbei. Wenn wir Passionszeit feiern, dann denken wir an die Passionszeit von Jesus. Was fangen wir damit an? Ich sag's euch, auch wir brauchen diese Hochzeiten mit Gott. Jesus war darauf angewiesen, zu beten, lang zu beten. Jesus brauchte die Bestätigung in der Taufe. Jesus brauchte die Ermutigung in der Verklärung. Glaubt ihr, wir brauchen das nicht? Ich denke doch. Ich denke, wir brauchen es genauso, noch viel mehr, dass wir von Gott ermutigt werden, dass Gott an uns wirkt. Und jetzt muss ich gleich, bevor ich dazu komme, es zu erklären, muss ich gleich dazu sagen, wir können dabei auf 2 Seiten vom Pferd fallen. Es gibt die einen, die das lesen und sagen, das ist möglich mit Gott, das will ich erleben, das will ich immer erleben. Ich will immer, dass Gott wirkt und dass Gott in meinem Leben absolut präsent ist. Ich möchte immer wieder diese Erfahrungen mit Gott machen, diese Offenbarungen. Und es gibt die anderen, die sagen, ich habe es noch nicht erlebt, ich gebe es auf. Keine Ahnung, also bei anderen macht Gott schon mal was, da habe ich auch was von gehört, aber bei mir noch nicht, das kann es ja auch nicht sein. Ich mache einfach weiter mit meinem Alltag, okay? Und ich glaube, beides für sich genommen ist nicht gut und beides hilft uns nicht weiter. Ich glaube, ja, Gott möchte uns in solchen Hochzeiten begegnen. Er möchte uns in besonderen Momenten zurüsten für unseren Dienst. Er möchte uns ermutigen und möchte uns in unserem Dienst begegnen. Und es gibt einige von uns, die diese Hochzeiten schon erlebt haben, die erlebt haben, wie Gott Wunder tut im eigenen Leben, wie Gott handelt und wir uns wundern, wie kommt denn das zustande? Das könnten wir uns gegenseitig erzählen. Viele haben schon von uns erlebt, hier ist Gott am Wirken. Vor allen Dingen in Situationen, wenn wir bereit sind, loszulassen, wenn wir bereit sind, auch tatsächlich mal zuzuhören, wenn wir bereit sind, Gott wirken zu lassen. Es gibt viele Zeiten, in denen wir aktiv sind und in denen wir beschäftigt sind und gar keine Zeit haben dafür, dass Gott wirkt, gar keinen Raum dafür haben, dass Gott wirkt. Aber dann, und das macht es vielleicht auch so besonders auf diesen Bergen, wenn man nämlich so einen Berg hochgeklettert ist, wenn man da hochgelaufen ist, da hatte man viel Zeit, sich über seinen Alltag Gedanken zu machen und irgendwann ist man damit auch fertig. Irgendwann ist man fertig gedacht. Und dann hat man Raum dafür, dass Gott wirkt. Vielleicht war es die Wüste, die Entfernung, die sie von ihrem Alltag zurückgelegt haben, die ihnen genug Raum geschaffen hat, auf Gott zu hören. Vielleicht braucht es das bei uns auch. Vielleicht ist es deswegen immer die Bergerfahrung bei Mose, bei Elia und bei Jesus. Aber nur diesen Begegnungen mit Gott nachzujagen, bringt dich nicht weiter. Denn du kannst diese Erlebnisse nicht erzeugen und auch nicht erzwingen. Wir reden hier von Gott, der ist souverän. Du kannst Gott nicht zwingen, dass er dir begegnet. Gott schenkt diese Erlebnisse. Gott schenkt es. Und Gott ermutigt seinen Sohn nicht damit er in den Alltag zurückkehren kann. Gott ermutigt seinen Sohn, damit er in den Alltag zurückgehen kann und einen harten Weg bestreiten kann. Auch wir sollen in solchen besonderen Momenten ermutigt werden, wieder in den Alltag zurückzugehen und den zu bestreiten, den zu leben mit Gott. Das ist das Erste. Ja, Gott will uns diese Hochzeiten schenken und es sind besondere Momente, die uns ermutigen sollen. Das Zweite, wenn du dich gar nicht erst auf die Suche machst und abgeschlossen hast mit der Vorstellung, dass Gott dir begegnet, dann lass dich ermutigen. Suche dir diese Zeiten der Ruhe. Bewege dich mal weg. Ich habe keine Ahnung, was für dich dieser Berg ist. Das muss ja nicht immer ein physischer Berg sein. Es kann auch eine weite Strecke sein. Es gibt Leute, die das auf Pilgerreisen erleben, dass sie irgendwann zu Ende gedacht haben und dann offen sind für Gott und auch erleben, wie Gott ihnen begegnet. Lass dir sagen, Gott möchte dir begegnen und Gott möchte dich ermutigen. Suche nach Gott, frage ehrlich nach Gott im Gebet und warte, dass er darauf reagiert. Und lass los die Sachen, die dich binden. Gott zu begegnen geht nicht nebenbei. Wir können im Alltag immer beten, wir können immer das vor Gott bringen, was uns bewegt. Aber Gott zu begegnen, so eine Ermutigung von Gott zu bekommen, da müssen wir die Hände leer haben, da müssen wir abgeben. Und ich bin mir sicher, noch mal ganz kurz auf Oberammergau zu sprechen zu kommen. Ne? Ich bin mir sicher, das ist interessanterweise, sind das immer solche Situationen, wo Leute am Ende sind. Wie viele Geschichten gibt es von Menschen, die im Krieg waren, Männer, die im Zweiten Weltkrieg gesagt haben, Gott, wenn ich hier lebend rauskomme, dann. Ich kenne einen, der auch im Krieg war an der Ostfront, der gesagt hat, wenn ich hier lebend rauskomme, dann werde ich mein Leben dir widmen. Der hat 5 Kinder bekommen, 5 Söhne, und alle in der CVM-Jugendarbeit. Einer davon war mein Chef, der andere eine Rampensau, sondersgleichen. Aber alle wussten das von ihrem Vater. Und alle waren dem so, also nicht nur verpflichtet, sondern die hatten mit Gott ihre Erlebnisse gemacht. Wie oft passiert es, dass Menschen am Ende sind und dann Erfahrungen mit Gott machen? Das ist übrigens auch nochmal ein Hinweis darauf, dass wenn wir leer sind, wenn wir nichts mehr zu verlieren haben, dann sind wir offen für Gott. Und genauso war es sicherlich in Oberammergau. Die Angst davor zu sterben, es könnte bald vorbei sein. Da hast du nichts mehr zu verlieren. Und ich weiß jetzt nicht, was genau sie dann erlebt haben. So, genau. Es ist keiner mehr gestorben. Das sind diese Momente, wo wir solche Erfahrungen machen, solche ermutigenden Erfahrungen, die weit, weit wirken. Zum Abschluss. Wir dürfen mit Gottes Wirken in unserem Leben rechnen. Und dass wir das dürfen und dass das geht, das hat Jesus bewirkt, der den Weg bis zum Kreuz tatsächlich durchgegangen ist und der uns tatsächlich gerecht gemacht hat vor Gott, unserem Vater. Amen.